Also erstens muss man sagen, alle Studien, die durchgeführt wurden, wurden immer mit Abnehmspritzen, wurden immer on top auf Lebensstilinterventionen durchgeführt.
Okay.
Also der Effekt, von dem wir sprechen, 15-21% unter der Maximaldosis dieser Therapien, ist immer sozusagen zusätzlich zu einer Lebensstilintervention.
Herzlich willkommen zu Healthwise, dem Gesundheitspodcast, präsentiert von Sunday Natural. Ich bin Nils Behrens und in diesem Podcast erkunden wir gemeinsam, was es bedeutet, gesund zu sein. Wir tauchen ein in Themen wie Medizin, Bewegung, Ernährung und emotionale Gesundheit. Immer mit einem weisen Blick auf das, was uns wirklich gut tut. Wir leben in einer Zeit, in der Essen ständig verfügbar ist, aber echte Sättigung immer seltener wird. Viele Menschen essen eigentlich ausreichend und haben trotzdem immer das Gefühl, nie wirklich satt zu sein. Dabei ist Hunger kein Zeichen mangelnder Disziplin. Er ist ein hochkomplexes Kommunikationssystem aus Hormonen, Darm, Gehirn und Stoffwechsel. Und wenn wir verstehen, wie dieses System funktioniert, können wir es auch wieder in Balance bringen. Dr. Pia Rosa ist Fachärztin für Endokrinologie und Diabetologie und arbeitet im Adipositas-Zentrum an Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Sie forscht unter anderem am King's College Hospital in London zu Hunger-, Sättigungs- und Stoffwechselmechanismen. In ihrem Buch Die neue Wissenschaft vom Sattsein erklärt sie, warum Hunger kein Disziplinproblem ist, sondern ein Kommunikationsproblem im Körper. Und deswegen sage ich herzlich willkommen, Dr. Pia Rosa.
Hallo. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ach Pia, ich freue mich auch wirklich wahnsinnig. Wir haben ja ein ganz klein bisschen gebraucht, bis wir hier zusammengefunden haben, was an mir unter anderem auch lag. Aber dein Buch ist ja schon etwas länger rausgekommen. Und deswegen, weil ich es so spannend fand, freue ich mich jetzt auch wahnsinnig, dass es heute geklappt hat. Und meine allererste Frage ist immer eine Sonntagsfrage. Und deswegen frage ich dich, Sonntage sind ja oft Tage, an denen, ich sag mal, gegessen wird, weil man es sich verdient hat. Was machst du an einem entspannten Sonntag? Machst du da auch irgendwie etwas anders, biologisch gesehen, sozusagen, was dein Hunger- und Sättigungssystem betrifft?
Also du hast schon recht, unter der Woche ist es oft so, und das geht mir nicht anders, dass wir sehr gestresst sind, ne? Dass unser Cortisolspiegel, unser Stresshormon auch sehr hoch ist, dass wir uns wenig Zeit nehmen fürs Essen. Es muss schnell gehen, es muss trotzdem gut schmecken, also sind hochverarbeitete Lebensmittel oft die erste Wahl. Am Wochenende sieht es dann bei vielen von uns ein bisschen anders aus. Da setzt dann der Entspannungsmodus ein, unser Nervensystem kommt zur Ruhe, ne? Und das heißt dann oft, okay, jetzt können wir uns belohnen für die anstrengende Woche. Bei einigen heißt es dann, jetzt habe ich einen Cheat Day, ja, einen Cheat Day die Woche, und das führt natürlich dann nicht zu weniger Kalorienaufnahme, sondern eher zu mehr. Ja. Das heißt, da kann ein Wochenende dann gar nicht so hilfreich sein im Hinblick auf gesunde Ernährung. Bei anderen heißt es dann aber auch, mehr Zeit bedeutet dann auch mehr Gedanken ums Essen machen, vielleicht auch bewusster essen, ja, vielleicht auch weniger hochverarbeitete Lebensmittel zu konsumieren. Es ist auf jeden Fall so, dass bei den meisten von uns dann das hedonische System, also unser Lustempfinden zunimmt, ja, die Lust am Essen nochmal fokussiert wird. Und das macht natürlich was mit uns, ja, und auch mit unserem Essverhalten. Also bei einigen ist das der obligatorische Sonntagskuchen. Ich backe zum Beispiel am Wochenende auch immer Kuchen.
Wirklich, Sonntagskuchen, da merkt ja, man die österreichische Herkunft.
Stimmt,
ich würde
das
sagen,
stimmt,
dass bei den Deutschen, oder zumindest bei den Norddeutschen würde ich sagen, Sonntagskuchen ist nicht ganz so ausgeprägt.
Den gibt's bei mir schon, aber der ist halt dann etwas kalorienreduzierter, schmeckt trotzdem gut.
Sehr gut, sehr gut. Du sprichst im Buch vom Kopfhunger. So, woran erkennt man denn jetzt ganz konkret, habe ich wirklich körperlichen Hunger oder nur Appetit?
Also es ist eine wichtige Frage, denn Hunger und Appetit sind zwei zentrale, aber voneinander zu differenzierende Konzepte. Und warum ist das so? Zum einen beschreibt Hunger einen Nährstoffmangel, also einen Energiemangel vom Körper. Ja? Also unser Gehirn sagt uns, hey, ich habe Hunger, weil zum Beispiel der Blutzuckerspiegel sinkt oder weil der Magen leer ist, weil wir schon mehrere Stunden nichts mehr gegessen haben. Ja? Und dann entsteht das Gefühl von Hunger. Und dieser Hunger, der baut sich langsam auf. Also der ist nicht zack plötzlich da, sondern der kommt langsam. Das kennt, glaube ich, jeder von uns.
Ja.
Und dann gibt es Appetit. Und Appetit beschreibt die Neigung zum Essen. Und der Unterschied zu Hunger ist der, dass Appetit abhängig ist von verschiedenen Reizen und auch Emotionen. Ja. Das heißt, wenn wir durch die Stadt gehen und wir nehmen den Duft von einem frischen Croissant wahr oder wir sehen irgendwie eine verlockende Pizza, dann ist es so, dass Appetit entstehen kann, ganz unabhängig davon, ob wir vor einer Stunde gegessen haben oder nicht. Ja? Das heißt, sowohl sensorische Reize, visuelle Reize, die wir wahrnehmen, können Appetit auslösen, aber zum Beispiel auch, und das sehe ich häufig in unserer Sprechstunde, Emotionen, emotionales Essen, das dann zur Tafel Schokolade greifen lässt oder Frust, Stress am Arbeitsplatz und dann sind da irgendwie die Fruchtgummis, die da liegen, immer bereit. Dann greife ich halt mal zu, weil mich das beruhigt. Ja, und das kann als Appetit auslösen, solche Faktoren. Also Appetit ist viel, kann durch viele unterschiedliche Faktoren ausgelöst werden im Vergleich zu Hunger. Und Appetit ist auch viel spezifischer. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich das unterscheiden will, habe ich Hunger oder habe ich Appetit, gibt es so eine Tellerfrage. Also würde ich jetzt auf meinem Teller auch 2 Karotten essen, wenn ich wirklich Hunger habe? Dann sage ich ja. Wenn ich Appetit habe, würde ich sagen eher nein, weil ich habe jetzt Lust auf Schokolade, auf was Süßes, was Salziges, was Fettiges. Das ist sozusagen der Unterschied, Appetit und Hunger.
Ich verstehe, das ist ein sehr guter Test. Ich finde es ganz interessant, weil eine Sache hast du nicht in deiner Reihenfolge erwähnt, was das Thema Appetit auslöst. Und das hatte ich wirklich ganz massiv ausgeprägt früher. Das war das Thema Konditionierung. Das heißt also, bei mich war in der Woche, wenn ich abends nach Hause kam, dann immer das Thema nach Hause gleich, jetzt gibt es gleich Essen. So, und ich habe dann mal festgestellt, wenn ich dann aus irgendeinem Grund mal früher nach Hause kam, sagen wir es auch mal um 4 Uhr nachmittags schon, dass ich dann in dem Augenblick merke, wie ich das zu Hause betrete und trotzdem dachte, du hast jetzt Hunger. Was aber wahrscheinlich dann in dem Fall wirklich nur Appetit war, weil es dann einfach wirklich genau im Rahmen dieser Konditionierung dann einfach so war.
Genau, Konditionierung, Erwartung, Motivation spielt eine ganz wichtige Rolle auch für unseren Appetit.
Aber wirklich sehr interessant. Viele Menschen sagen ja, ich esse eigentlich gar nicht so viel. Warum kann dieses Gefühl sogar stimmen und man nimmt trotzdem zu?
Das höre ich auch ganz häufig in der Sprechstunde und all die Patientinnen haben auch recht tatsächlich. Und warum ist das so? Es hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zum einen ist es so, dass wir in der Welt leben, ich sage immer, in einer Art Dauerbuffet. Also Nahrung ist überall ständig verfügbar und weniger jetzt unverarbeitete Lebensmittel, sondern vor allem hochverarbeitete Lebensmittel. Also sehr zuckerhaltige, kohlenhydrathaltige Lebensmittel, die oftmals von ihrer Konsistenz her auch sehr weich sind. Also ich brauche praktisch auch keine Zähne. Ja, ich kann es schnell konsumieren. sie sind sehr kaloriendicht, diese Lebensmittel. Auch viele vermeintliche gesunde Proteinriegel haben dann doch mehr Kalorien, als wir vielleicht erwarten würden.
Jetzt mach mir nicht meine Proteinriegel schlecht.
Na, da gibt es echt Unterschiede. Ich will nicht alles schlecht machen, aber viele davon, würde ich sagen, sind jetzt ernährungsphysiologisch nicht zu empfehlen, auch wenn sie Protein enthalten, weil einfach sozusagen die Zusammensetzung aus Protein, Fetten und Kohlenhydraten eine ist, die so gewählt ist, dass wir immer mehr davon essen wollen. Und dazu gibt es auch Studien, also Menschen, die sehr hochverarbeitete Lebensmittel, sehr viele davon konsumieren, die essen tatsächlich mehr Kalorien auch pro Tag als die Menschen, die unverarbeitete Lebensmittel konsumieren, einfach weil es so gut schmeckt. Ja? Sie sind also so gebaut, dass sie uns gut schmecken. Also und diese hochverarbeiteten Lebensmittel, die sind es auch, also zuckerhaltige, kohlenhydrathaltige Lebensmittel, die unsere Regulation für Hunger und Sättigung verschieben können. Und warum ist das so? Weil unser Hypothalamus, das ist ein Bereich im Gehirn, der Hunger und Sättigung reguliert, ja, der kann sich entzünden, wenn wir sehr zuckerhaltig uns ernähren.
Oh, okay.
Und wenn sich dieser
im Gehirn entzündet sich
das. Dieses Organ, Hypothalamus, entzündet sich dann. Und diese Entzündung sorgt dafür, dass wir unsere Regulation von Hunger und Sättigung, dass die sich verschiebt. Das heißt, wir sind hungriger, als wir eigentlich sein müssten. Ja? Und das entsteht durch diese Entzündung, durch die zuckerhaltige Ernährung. Und das kann man rückgängig machen, zum Glück, indem man sich eben, indem man viel Sport betreibt und sich eben zuckerarm ernährt, vor allem unverarbeitete Lebensmittel konsumiert. Das heißt, neben der Gewohnheit, neben diesen sehr hochverarbeiteten Lebensmitteln, gibt es aber auch organische Ursachen, warum viele Menschen dann einfach ständig Appetit haben. Und dann ist es auch noch der Fakt, dass viele Menschen schon viele Diäten hinter sich gebracht haben, mal Gewicht verlieren, dann wieder zunehmen, abnehmen, zunehmen. Und Jeder, der schon mal eine Diät hinter sich gebracht hat, ja, der Körper speichert sich sein Ursprungsgewicht und möchte wieder auf das Ausgangsgewicht, das er mal hatte, zurückkommen. Ja, weil er ist evolutionär so programmiert, dass es immer darum geht, Energie zu speichern.
Ja.
Ja, das heißt, wenn wir dann mal Gewicht verlieren, dann haben wir mit noch mehr Hunger zu kämpfen, teilweise auch mit Heißhunger, und der Körper fällt den Grundumsatz zurück. Das heißt, er tut alles dafür, dass wir wieder Gewicht zunehmen. Und das macht es natürlich für alle, die dauerhaft abnehmen wollen, ist doppelt so schwer. Ja. Und, das
dieser Setpoint ist es ja, glaube ich.
Der Setpoint, genau, die Setpoint-Hypothese. Und,
Aber interessant, weil ich habe, als ich das erste Mal von dem Setpoint gehört habe, hatte ich dann so gedacht, naja, aber ich finde, ich hatte ja mal ich würde mal sagen, so die meiste Zeit meines Lebens hatte ich ein bestimmtes Gewicht. Heute habe ich mehr, das liegt aber tatsächlich auch ein bisschen bei mir beim Muskelaufbau dann mit auch dabei. Nichtsdestotrotz, wo ich dann sagen würde, naja, aber wenn ich mir das überlege, mein Setpoint war ja mal woanders. Mhm. Also wird immer der mehr oder weniger letzte Setpoint genommen oder wie ist das?
Ja, es scheint wohl so zu sein, dass das nach unten hin ist es tatsächlich auch so, dass wenn wir uns mal überkalorisch ernähren, also wenn wir sozusagen an einem oder zwei oder mehrere Tage zu Weihnachten, sage ich jetzt mal, mehr konsumieren als sonst, dann verbrennt unser Körper auch mehr Energie, als das sonst tut. Also es geht auch in die andere Richtung,
toll.
Allerdings weniger stark als nach oben hin. Ja?
Okay.
Das heißt, unser Körper merkt sich wirklich das höchste Gewicht, das er mal hatte und versucht auch darauf immer wieder zu kommen.
Ja. Okay, dann hoffe ich, dass wir gleich eine Lösung hier auch anbieten können, wie wir das verhindern können in Zukunft. Aber ich möchte mal so ein bisschen auf einen Punkt, der ja in deinem Buch eine sehr große Rolle spielt, nämlich das Thema Hormone. So, und wir reden hier bei diesem Podcast ja immer sehr viel Hormone im Zusammenhang mit Frauengesundheit. In diesem Fall geht es aber mal um andere Hormone. So, und wenn Hunger, sage ich mal so, aus so einem Team bestehen würde sozusagen, wer sind denn da sozusagen die wichtigsten Spieler in diesem System, wenn es genau um das Thema Hunger geht?
Genau, da ist vielleicht zu Beginn zu sagen, dass es sehr komplex ist, dieses ganze Hunger- und Sättigungssystem. Ja? Das heißt, es ist nie nur ein Faktor, sondern, und das habe ich ja vorhin gerade schon erwähnt, es ist eben auch Erwartung, Motivation, konditioniertes Verhalten aus der Kindheit gerade. Also das spielt da alles noch mit rein. Das sind ja auch Faktoren, die wir schlecht messen können. Ja. Aber abgesehen davon, von der psychologischen Seite, gibt es eben auch eine physiologische Seite. Und da ganz klar gibt es verschiedene Hormone, die da eine wichtige Rolle spielen. Zum Beispiel Ghrelin. Ghrelin ist unser sogenanntes Hungerhormon. Ja. Das wird im Magen produziert. Und immer dann, wenn der Magen leer ist, gibt es das Signal ans Gehirn, hey, jetzt muss mal wieder was gegessen werden, ich habe Hunger.
Ne? Okay, das heißt das aber, dieses Ghrelin ist, weil ich komme jetzt darauf, Oxytocin zum Beispiel, sagen wir mal, das Kuschelhormon, aber es ist ja nicht nur dafür da. Kann man bei Ghrelin schon sagen, das hat auch nicht viel andere Aufgaben?
Genau, das ist sozusagen schon so die Hauptwirkung von Ghrelin. Wobei man sagen muss, Ghrelin wird auch dann aktiv, wenn wir Nahrung erwarten, wenn der Körper Nahrung erwartet. So wie du jetzt gerade erwähnt hast, immer wenn du nachmittags, abends nach Hause kommst, dann isst du immer was und du kriegst Hunger, weil du isst ja auch immer was. Das heißt, du bist darauf konditioniert. Ist bei anderen vielleicht so, dass die jeden Tag frühstücken. Ja? Und wenn sie es dann einmal auslassen, dann kriegen sie Hunger, weil der Körper das erwartet. Und da ist auch Ghrelin für verantwortlich.
Ach, tatsächlich. Also das, was Pavlov mit seinen Hunden gemacht hat, das war
spielt Ghrelin eine Rolle.
Okay, sehr gut.
Das heißt, Ghrelin weiß schon, wann Nahrung kommt und gibt dann auch das Signal ab. Das macht es auch so schwer, wenn man halt dauerhaft, also tagsüber, wir nennen das Grazing, ja, wenn man Gras sozusagen immer und immer wieder snackt, ja, den ganzen Tag über immer wieder zum Kühlschrank geht oder wo man auch immer seine Süßwaren etc. Herbekommt, dann weiß der Körper das, dass es eigentlich ständig Nahrungsmittel gibt oder Lebensmittel konsumiert werden. Und dann hat man auch ständig Hunger, ja, weil der Körper in Erwartung ist. Also das macht es dann, das zu durchbrechen, erfordert super viel Disziplin, ist auch echt Pain, würde ich sagen. Aber das dauert dann so ein paar Tage und dann kann sich der Körper auch wieder umgewöhnen.
Das ist ganz lustig, dann eine kleine Anekdote zu. Ich war früher bei der TUI in Hannover und da hatten wir so einen Hausausweis. Und dieser Hausausweis, der hatte quasi unendlich Geld drauf, weil der quasi alles, was man damit in der Kantine bezahlt hat, wurde dann vom Gehalt abgezogen. So. Das heißt also, unendlich ist natürlich relativ, weil das Limit ist bei natürlich das Gehalt. Aber du weißt, was ich meine. Also so viel essen kannst du ja nicht, dass dein ganzes Gehalt sozusagen Wagen dann weg ist. Und ich, da gab es eben halt auch so diese typischen Süßigkeiten-Automaten, die so, wo man so eine Spirale sich so dreht. Und dann habe ich dann irgendwie mir angewöhnt, damals dann einmal am Tag, irgendwann war es einmal am Tag, am Anfang war es noch nicht einmal am Tag, aber mir immer so ein KitKat Chunky zu holen, so einen dicken Riegel von KitKat.
Schmeckt
so
gut auf jeden Fall, aber
so, ist eine Bombe. Und dieser Automat war auf dem Weg zur Toilette für mich. Und je nachdem, wie viel ich getrunken hatte, bin ich halt häufig auf Toilette gegangen. Und irgendwann merkte ich dann immer so, dass es dann jedes Mal, wenn ich dann vorbeiging, dass ich dann auf einmal wirklich so eine unglaubliche Lust auf diesen KitKat Chunky da bekommen habe. Und das war immer ausgeprägter geworden, sodass ich dann irgendwann am liebsten zwei am Tag schon gegessen hätte, sage ich mal so. Und dann bin ich danach, als ich dann zur TUI Cruises nach Hamburg ging, habe ich mir dann, damit ich nicht wieder in die gleiche Falle gehe, vorgenommen, dass du überhaupt nichts mehr snackst im Büro. Gar nichts mehr. Mhm. Und dann merkt man, wenn man gar nicht erst anfängt mit so einer Konditionierung, dass es dann ziemlich einfach ist, da auch wirklich konsequent zu bleiben. So.
Dann geht's. Aber wenn man erstmal drin ist, dann ist es
schwierig. Wenn man erstmal anfängt, ist es wahrscheinlich wieder Setpoint.
Ja, genau.
Okay. Alles klar, verstanden. Ghrelin, haben wir noch eins?
Ja, es gibt auch noch Leptin. Mhm. Leptin ist ein Hormon, das von unseren Fettzellen ausgeschüttet wird. Eben proportional zur Fettmasse wird dann mehr oder weniger Leptin ausgeschüttet.
Wo wird das Ghrelin ausgeschüttet?
In den Fettzellen, Adipozyten.
Auch in den Fettzellen?
Das Leptin. Nee, das Ghrelin im Magenfundus, also im Magen.
Im Magen, ja, Ghrelin im Magen und Leptin in den Fettzellen.
In Fettzellen, genau. Mhm. Und genau, je mehr Fett, desto mehr Leptin. Und Leptin gibt das Signal ans Hirn, hey, es sind genügend Fettreserven da. Ja? Also das ist das Signal, das es gibt. Es ist aber so, wenn wir sehr hohe Fettmassen haben, sehr viel Fett in unserem Körper ist, ja, dann kann irgendwann eine sogenannte Leptinresistenz entstehen. Der ein oder andere kennt vielleicht die Insulinresistenz beim Diabetes. Ja? Und so kann auch eine Leptinresistenz im Gehirn entstehen. Nämlich gerade wieder am Hypothalamus, an der Hunger- und Sättigungszentrale. Und dann kriegt unser Gehirn eben nicht mehr das Signal, hey, es sind genügend Fettreserven da, ja, obwohl ganz, ganz viele Fettreserven da sind, aber der Körper kann das nicht mehr richtig wahrnehmen, beziehungsweise das Gehirn, der Hypothalamus. Und dann kann es eben auch zu dieser Dysregulation von Hunger und Appetit kommen, durch diese sogenannte Leptinresistenz. Also das ist, das System ist sehr leicht zu, störanfällig, würde ich jetzt mal sagen. Ja, das ist Leptin. Und dann gibt es noch Insulin. Insulin, glaube ich, kennen die meisten. Das ist ein ganz wichtiges Hormon, das aus der Bauchspeicheldrüse kommt. Und Insulin sorgt dafür, dass Zucker in die Zellen geht, verteilt also den Blutzucker, ja, damit der Blutzucker nicht mehr so hoch ist in unserem Blut, treibt das den in die Zellen. Und Insulin hat aber auch, ist auch ein Faktor, der im Gehirn wirkt, also in unserem, wieder am Hypothalamus, Sättigungszentrale, ja, gibt da das Signal, hey, es ist Glucose da oder ich bin gerade aktiv, wenn man so will. Und das ist noch ein wichtiges Hormon und das Stresshormon, vielleicht kommen wir da auch noch zu, aber das Stresshormon, das Cortisol, spielt natürlich auch eine ganz wichtige Rolle, weil Stresshormon ist zum einen überlebenswichtig. Ohne Stresshormon könnten wir nicht leben. Also nur weil es Stresshormon heißt, heißt es nicht, dass jedes Mal, wenn es da ist, wir sehr gestresst sind. Aber wenn Cortisol, und das wird in den Nebennieren produziert, ja, dieses Stresshormon, wenn das dauerhaft zu hoch ist, sage ich mal, dann kann es dazu führen, dass wir mehr Appetit entwickeln, ja, weil unser Körper kann nicht unterscheiden, ob wir gerade von einem Tiger verfolgt werden oder ob wir von unserem Chef geärgert werden, im Büro sitzen. Ja? Ja. Das heißt, die Art des Stresses kann der Körper nicht unterscheiden, aber die Reaktion ist immer dieselbe, nämlich dass Blutzucker Energie geliefert werden muss. Ja, das heißt, der Blutzuckerspiegel erhöht sich und unser Appetit steigt auch. Und unser Appetit vor allem auf sehr kaloriendichte Lebensmittel, die das Überleben sichern, wenn man so will. Ja, also sehr zuckerhaltige, fettreiche Nahrung wird dann bevorzugt, zu der wird bevorzugt gegriffen. Das heißt, viele kennen das vielleicht, wenn wir gestresst sind, dann brauchen wir irgendwas im Mund, um uns wieder zu beruhigen. Ja, das kann schon damit zusammenhängen.
Aber sehr interessant in dem Zusammenhang, auch da, es gibt ja immer so Social-Media-Trends und da sagt man immer, ja, auf gar keinen Fall morgens direkt Kaffee trinken, weil es ja dann das Cortisol nochmal weiter ansteigen lässt. So, wenn man dieser Logik folgt und da in dem, wenn ich zumindest richtig jetzt gerade dann dir zugehört habe, würde ja ein zusätzlich gesteigertes Cortisol dazu führen, dass ich mehr Hunger habe. Das heißt also, wenn ich morgens dann gleich den Tag mit Kaffee beginne, mehr Cortisol dadurch hätte, müsste ich auch mehr Hunger haben.
Ja, so kann man das nicht genau sagen, weil also es ist nicht so, dass jetzt Kaffee dafür sorgt, dass das Cortisol steigt, sondern mhm. Kaffee aktiviert zum Beispiel unser sympathisches Nervensystem. Mhm. Ja? Das heißt, wir sind noch mehr in diesem Fight-or-Flight-Mode, ja? Mhm. Also im Verteidigungsmodus. Kaffee zusätzlich regt aber auch die Darmaktivität an.
Die Peristaltik.
Genau, die Peristaltik. Das heißt, ich würde auch immer versuchen, Kaffee, gerade wenn ich weiß, okay, mein Leben ist sowieso schon anstrengend, vor allem unter der Woche, Kaffee nicht als erstes zu konsumieren. Ne? Einigen macht es nichts aus, andere sind da vielleicht sensibler und die kann das noch zusätzlich, ja, das Gefühl von Stress verursachen, ohne dass es jetzt direkt mit dem Cortisol zusammenhängt. Ja.
Was wäre denn der einfachste Hebel im Alltag, um, ich sag mal, dieses System wieder zu beruhigen?
Mhm. Du meinst jetzt, das Cortisol zu beruhigen?
Ja, ich meinte eher, sage ich mal so, vielleicht das Thema Stress, mhm. sage ich mal so, was ein bisschen runterzufahren, mhm. weil, also was ja dann mit gleich mhm. eigentlich einhergeht.
Also ich glaube, wenn jetzt jemand erkennt, okay, ich weiß, wenn ich gestresst bin, dann snacke ich mehr, ja, oder dann greife ich zu ungesunden Lebensmitteln, dann gilt es natürlich, alles zu unternehmen, was den Stress reduziert, ja, und das ist unterschiedlich. Also für die einen bedeutet das, für die meisten ehrlicherweise bedeutet das mehr Schlaf, ja, weil Schlaf einfach auch extrem wichtig ist, zum einen für die Regulation von Hunger und Sättigung.
Ja. Das heißt also, umso schlechter oder weniger ich schlafe, desto mehr Ghrelin? Oder?
Desto mehr Appetit vor allem und Hunger, desto mehr essen wir. Ja. Und also es sollten schon 6 bis 8 Stunden sein. Wer weniger schläft, das ist eher schwierig.
Ja.
Auch übrigens steigerten Schlafmangel auch das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen. Ne? Und wir leben einfach kürzer, wenn wir weniger schlafen.
Mhm. Ja, auch für also, angeblich ja sogar auch für das Thema Demenz, weil eben halt die
genau.
also das lymphatische System ja sonst nicht aktiviert werden kann.
Genau. Also das ist ganz wichtig, um das Gehirn auch zu regenerieren. Träumen ist da, erzählt da auch mit dazu. Das heißt, viel Schlaf, sportliche Aktivität. Ja, sofern man das einbauen kann. Und wenn es aber nur bedeutet, dass man halt seine 6.000 Schritte am Tag gehen, es müssen gar nicht 10.000 Schritte sein. Also Hauptsache Alltagsaktivität.
Es geht immer weiter nach unten. Ich habe bei mir im Buch noch 7.000 geschrieben. Ja. Du sagst jetzt schon 6.000, ist
genau.
ja toll.
Ja, also genau, 6.000 bis 8.000. Bei Jüngeren sagt man eher so 8.000, bei Älteren sagt man so 6.000. Aber das reicht tatsächlich auch schon. Jede Form von Aktivität ist natürlich gut. Je mehr, desto besser. Aber es kann natürlich auch, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt das Ziel, dass ich jetzt jede Woche irgendwie 10 Kilometer dreimal die Woche laufe, dann kann einen das zusätzlich stressen. Und insofern sollte schon etwas sein, was einem Spaß macht und was irgendwie gut in den Alltag integrierbar ist. Ne? Und deswegen sage ich, jede Art von Bewegung zählt. Und dann natürlich bewusstes Essen. Also wir haben jetzt natürlich viele, also die sozialen Medien spielen bei den meisten von uns eine riesige Rolle, ja. Also im Leben, wir konsumieren extrem viel und dieses Konsumieren von sozialen Medien auf der einen Seite führt dazu, dass wir halt Nahrungsmittel gut konsumieren im Sinne von Aufmerksamkeit schenken. Ja.
Ah, okay.
Also wer abends vom Fernseher isst oder sozusagen während er irgendwie Social Media konsumiert, der isst halt weniger bewusst, der kaut auch weniger. Und das heißt, dann ja führt das halt dazu, dass wir vielleicht auch weniger schnell satt werden insgesamt.
Man sieht das ja sehr viel, dass gerade insbesondere, wenn man irgendwo essen geht und die Leute allein am Tisch sitzen die ja fast alle und schauen für ihr Handy.
Genau.
Und wahrscheinlich ist zu 80% tatsächlich auch, dass es dann irgendwie die sozialen Medien dann sind.
Und dann essen wir einfach, das ist irgendwie auch total nachvollziehbar, ne? Essen wir halt nicht so bewusst. Das heißt auch, und für unsere Sättigung ist auch ganz wichtig, dass wir uns visuell auch damit beschäftigen, was wir essen, also dass wir auch dieser Prozess, dass wir das wahrnehmen, ja. Und ich nehme mich da jetzt auch nicht aus. Also ich kaue jetzt auch nicht jedes Mal 30 Mal am Stück, wenn ich irgendwo reinbeiße. Also das ist ja
die große Herausforderung vor allem bei Pasta. Pasta ist der Endgegner, wenn du da 30 Mal kauen sollst, das schaffe ich nicht.
Praktikabel, genau.
Ja.
Also,
ja. Ich komme mal zu einem nächsten Teil in deinem Buch, der nämlich etwas ist, weil du hast eben gerade schon die sozialen Medien erzählt oder angesprochen und das ist ja momentan ein mega Hype, das Thema Peptide. So, und da sind ja auch sehr viel, ich sag mal, fragwürdige Quellen, die da teilweise dann auch irgendwie genutzt werden, aber darum geht es jetzt ja nicht, sondern du beschreibst in deinem Buch, dass die Darmhormone als eine Art Peptidallianz dem Gehirn sagen, du bist satt. Mhm. So, was genau passiert im Körper also, wenn diese Sättigungshormone aktiviert werden?
Ja, also zum einen haben wir diese Sättigungshormone alle. Ja, das heißt, wenn wir Nahrung konsumieren, dann werden in unserem Darm, sowohl erst im Dünndarm, aber dann auch im Dickdarm, Sättigungshormone aktiv. Ja, die registrieren also, hier sind irgendwie Nahrungsbestandteile, hier sind Kohlenhydrate, Proteine, Fette angekommen. Und dann geben die das Signal an unsere Bauchspeicheldrüse, hey, Bauchspeicheldrüse, produziert mal Insulin, damit der Zucker in die Zelle kann.
Ja. Ja,
das heißt, das ist sozusagen Schritt 1. Schritt 2 ist, dass diese Darmhormone, die man eben auch als Sättigungshormone bezeichnen kann, Sättigung auslösen. Ja? Und zwar geben sie dem Gehirn das Signal, hey, hier ist Nahrung da, ich bin satt, ich brauche jetzt nicht weiter essen. Das passiert nicht direkt, aber so ein bisschen verzögert dann. Und sie haben den Effekt, dass sie die Magenentleerung hemmen. Ja? Und dadurch, dass die Magenentleerung gehemmt wird, ist der Magen länger voll und wir sind länger satt auch. Also es ist sozusagen ein weiterer Sättigungsfaktor, der dazu beiträgt, dass wir uns dann so fühlen, wie wir uns fühlen, gerade wenn wir jetzt die Abnehmspritze zum Beispiel applizieren, sage ich mal so. Darüber hinaus haben diese Sättigungshormone noch blutzuckersenkende Eigenschaften, das habe ich gerade schon gesagt, aber in synthetischer Form weiß man jetzt auch, dass sie kardioprotektiv wirken, also sie schützen das Herz, sie schützen auch die Nieren, also sie haben auch organprotektive Wirkungen. Sie wurden zuerst für Patienten mit Typ-2-Diabetes zugelassen und jetzt eben auch für Menschen mit Übergewicht und Adipositas. Ja. Also das sind aber nicht eins zu eins dieselben Darmhormone, sondern diese Abnehmspritzen imitieren letztlich die Wirkung dieser Darmhormone. Und zwar sind die Abnehmspritzen wirken aber sozusagen um ein tausendfaches höher. Ja. Das heißt, wenn unsere natürlichen Sättigungshormone dieselbe Wirkung hätten wie diese Abnehmspritzen, dann wären wir alle sozusagen, alle, die das applizieren würden, wären dann schon gar nicht mehr da. Ja? Dann wären wir alle karektisch. Also das ist nicht Sinn und Zweck. Man muss sagen, die Abnehmspritzen wirken natürlich um ein Vielfaches stärker als die körpereigenen Peptidhormone. Aber wir haben sie alle und die wirken, haben halt nur eine Halbwertszeit von 2 bis 3 Minuten. Das ist halt der Nachteil. Deswegen gibt es das Ganze jetzt auch als Abnehmspritze mit einer Halbwertszeit, wo man sagt, die Wirkung dauert eine Woche an. Ja.
Die Wirkung dauert eine Woche an, okay. Mhm. Sag mal, das ist ja mal GLP-1-Rezeptoragonisten, ist ja, glaube ich, die volle Sache. Mhm. Aber wofür steht GLP?
GLP-1 ist das Glucagon-like Peptide 1, das ist der Name dieses Inkretins, dieses Darmhormons.
Mhm. Okay, und dein Punkt ist, dass der Körper produziert die Signale ja eigentlich selbst. So, du hast jetzt gesagt, das ist ein zigfaches, sag ich mal, sowas durch die Spritze ausgelöst wird, aber dafür hält es eine Woche. So, wenn wir jetzt eben halt dieses Signal irgendwie auf natürliche Weise aktivieren könnten, wäre das ja irgendwie dann schon gut, oder?
Tun wir ja alle, immer wenn wir essen. Nur es gibt halt bestimmte Nahrungsbestandteile, die das stärker aktivieren, diese Sättigungssignale, andere weniger. Also ich sage jetzt mal, Proteine zum Beispiel aktivieren diese Sättigungshormone stärker, als es jetzt zum Beispiel Fette tun. Ja, das heißt, deswegen empfiehlt man auch immer eine proteinreiche Ernährung, weil uns Proteine lange satt machen tatsächlich.
Also doch wieder vielleicht ein bisschen Chance für meinen Proteinriegel?
Genau, das kommt immer auf die Art des Proteins an. Also natürliche Proteine sind natürlich besser, aber im Prinzip ist das so. Ja, Proteine, Ballaststoffe auch sind sehr gut, was unsere Sättigung angeht. Ja, man muss halt sagen, die Sättigungshormone, diese Inkretine, ja, die spielen eine Rolle, aber auch hier wieder, es ist ein Faktor von vielen, ja, der dazu beiträgt, ob wir satt werden oder nicht.
Aber es ist wirklich ganz interessant, ich kann jetzt nur für mich sprechen persönlich, weil ich habe das auch immer wieder gelernt in all diesen Gesprächen, dass Proteine eine bessere sättigende Wirkung haben. So. Wenn ich jetzt aber morgens zum Frühstück, ich sage jetzt mal nur 5 Eier, Rührei esse, ohne was anderes, dann befriedigt mich das nicht so unbedingt und hält mich auch nicht so lange. Wenn ich jetzt aber, und wenn es noch so kleine Scheibe Brot dazu esse, dann merke ich immer, dass ich dann wirklich für sehr lange Zeit satt bin. Das heißt also eigentlich, wenn man jetzt sagen würde, naja, Moment, mit den Kohlenhydraten erhöhst du deinen Blutzuckerspiegel, der fällt irgendwann wieder, dann müsstest du ja eigentlich wieder Hunger bekommen. Aber nichtsdestotrotz, also ich kann nur sagen, ich habe sogar schon mal was ganz Wildes gemacht. Ich habe einfach mal in das Rührei ein bisschen Leinsamen, geschroteten Leinsamen mit reingemacht. Mhm. So. Und auch das hält für Stunden satt. Also ich mir persönlich schmeckt das auch. Also andere Leute haben gesagt, ob ich nicht ganz dicht wäre. Aber nevertheless, ich will nur einfach sagen, so, das ist so zum Beispiel so, also ich merke einfach, dass eine reine Proteinzufuhr ohne die Ballaststoffe tatsächlich bei mir persönlich nicht so gut funktioniert.
Ja, es ist natürlich noch besser, Proteine mit Ballaststoffen zu kombinieren. Wenn du jetzt zum Beispiel, weiß nicht, welches Brot du isst, aber wenn du jetzt zum Beispiel einfach nur ein Brötchen Weißmehl essen würdest,
nein, sowas esse ich gar nicht.
Dann würde das, aber dann würde das zum Beispiel genau das bewirken, was du gerade beschrieben hast, dass nämlich der Blutzuckerspiegel dann auch relativ stark wieder steigen würde und dann wieder abfallen würde. Aber jetzt gerade Vollkornbrot, ja, oder Leinsamen, das ist ja auch eine Fettquelle auch, das sorgt dann dafür, vor allem Ballaststoffe, Leinsamen sind die ja auch, die dienen wie so eine Art Puffer-System im Körper, dass zum Beispiel Kohlenhydrate dann einfach die Stärke aus den Kohlenhydraten weniger schnell abgebaut wird und dass auch der Zuckerspiegel weniger schnell ansteigt. Ja? Das machen Ballaststoffe und es gibt jetzt unterschiedliche Arten von Ballaststoffen, lösliche, unlösliche Ballaststoffe. Die einen wirken so, dass sie so eine Art Gelstruktur im Magen formen. Und diese Gelstruktur, die sorgt dafür, dass die Magenentleerung auch langsamer läuft, ja, weil dieses Gel so stark viskös ist, dass das weniger schnell die Darmpassage sozusagen durchquert. Und dann gibt es unlösliche Ballaststoffe, die nicht für eine vermehrte Quellung sorgen, aber die letztlich den Magen-Darm-Trakt zu passieren und halt dafür sorgen, dass alles, was damit konsumiert wird, nämlich zum Beispiel Kohlenhydrate, ja, dass das eben sich positiver auf den Blutzuckerspiegel auswirkt. Ja. Das heißt, es macht was.
Hast du ein Beispiel für die löslichen, die unlöslichen?
Ja, also lösliche Ballaststoffe sind zum Beispiel Flohsamenschalen oder Akazienfaser, Glucomannan, Apfelpektin, das sind lösliche Ballaststoffe. Unlösliche Ballaststoffe sind zum Beispiel Weizenkleie oder ganz oft also Schalen von Gemüse und Obst vorhanden. Na, deswegen ist es ja auch ein Unterschied, ob ich einen Apfel esse oder sozusagen Fruchtpüree. Ja, vom Blutzuckerspiegel her.
Ach so.
Weil ich in der Schale des Apfels, deswegen würde ich immer empfehlen, die Schale mitzuessen, sind halt die Ballaststoffe auch drin. Und die machen halt einen anderen Blutzuckeranstieg, als wenn ich jetzt irgendwie Apfelsaft trinke.
Naja, das ist ganz klar. Also dass die Säfte, also da hast du eigentlich mehr oder minder all dem geraubt, was gesund an dem der Obst ist sozusagen, hast du ja dann irgendwie einmal rausgepresst.
Aber es klingt zu gesund, ne?
Ja, das ist so. Also da wurde mir auch schon hier von Professor Michalsen wurde mir mein morgendlicher Orangensaft zum Sonntagsfrühstück auch schon komplett vermiest. Also von daher, das ist so leider, liegt in der Natur der Sache, wenn man diese Podcasts macht, dass man dann, also wie heißt es so schön in Matrix, Unwissenheit kann ja manchmal auch ein Segen sein, zumindest was diese Sachen dann betrifft.
Ja, ab und zu kann man sich das natürlich gönnen, aber das wäre fatal, wenn es jeden Tag wäre.
Aber wenn du eine wirklich sattmachende Mahlzeit definieren müsstest, ohne Kalorien zu zählen, was müsste sie denn unbedingt enthalten?
Also Ballaststoffe, Proteine und ein bisschen Fett, würde ich sagen. Also was ich jetzt zum Beispiel gerne konsumiere, ist Vollkornbrot mit Hüttenkäse und dann Avocado noch mit dazu. Ja, also und Eier, das macht halt einfach satt. Es hält auch lange satt. Mittags zum Beispiel ein Salat, weil viel Volumen, und Volumen, alles, was den Magen auch dehnt, ist auch ein Sättigungssignal, und hält natürlich auch länger satt dann, ne? Oder Suppen auch. Suppen, wenn sie jetzt nicht, ne, also wenn es jetzt nicht einfach nur Wasser ist, sondern wirklich auch, wenn da Nährstoffe drin sind in den Suppen, dann führt das auch zu, dass der Magen gedehnt wird. Also so eine Suppe vorm Essen macht zum Beispiel auch super viel Sinn, weil das schon
eine Suppe vorm Essen,
Weil das sozusagen die Sättigung schon verstärkt.
Während ich eben halt, also wir hatten bei uns neben dem Büro so eine Suppenküche, mhm. Als ob es von irgendwie was für Bedürftige ist, aber nein, also ein Restaurant, was sich auf Suppen spezialisiert hat. Also, und da habe ich jetzt für mich wirklich festgestellt, dass es nicht so lange anhält. Mhm. So, aber das ist halt der Unterschied, du hast jetzt gerade von der Suppe vorm Essen. Ich habe eine Suppe zum Essen gegessen.
Ja, kommt auch auf die Suppe wieder drauf an, ne? Aber bei einer Suppe muss man wenig kauen, ja, je nachdem, was es für eine Suppe ist. Aber es macht schon Sinn, sozusagen eine kleine Suppe davor, dann eine Hauptmahlzeit und dann vielleicht auch direkt den Nachtisch, statt erst verzögert, wenn dann sozusagen der Blutzuckerspiegel am Nachmittag wieder ansteigt. Einfach so ist es schlechter, als wenn wir den Nachtisch direkt sozusagen nach der Hauptmahlzeit konsumieren. Und dann halt Salate, wie zum Beispiel Salat mit Hähnchen, da habe ich die Proteinquelle, habe ich Ballaststoffe mit dabei und dann noch irgendwie Samen oder Nüsse mit dazu, ist natürlich perfekt.
Die Empfehlung liegt ja offiziell bei, ich glaube, 30 Gramm Ballaststoffen pro Tag. Viele Experten sagen sogar 50. Ich hatte hier schon ein Gespräch, da hat er sogar 100 empfohlen, dass das jetzt die neuesten Studien mit sich bringen. Ich finde das ja schon auch eine Herausforderung, muss man sagen, weil wir, also ich würde mal sagen, wahrscheinlich war es früher für mich weniger Herausforderung, weil bei meinen Eltern gab es abends immer Abendbrot. So. Und meine Mutter hat dann immer auch das Brot selbst gebacken und das war eben halt so ein Vollkornbrot im besten Sinne des Wortes. Also waren die ganzen Körner auch noch so wirklich so drin. Mhm. Und von daher war es da wahrscheinlich einfacher. Heute geht das natürlich gar nicht mehr, weil das klassische Abendbrot, mit dem ich groß geworden bin sozusagen, ja heute so ein quasi No-Go ist, weil abends will man ja keine Kohlenhydrate, weil die machen ja angeblich auch dick. So. Deswegen, also ich habe jetzt mal angefangen, mein Essen so ein bisschen zu tracken, gar nicht um abzunehmen oder sonst was, sondern weil es mich wirklich mal interessiert, wie viel Proteine, wie viel Ballaststoffe ich eigentlich so über den Tag so zu mir nehme. Und ich bin auch überrascht, weil ich dachte immer so, Mensch, was stellen die sich so an, 30 Gramm? Ich meine, man muss ja sich überlegen, wenn man jetzt 30 Gramm in einer Rohform zu sich nehmen würde, dann ist das ein Haps weg, ne? Sozusagen ja. So. Aber es ist dann doch in dem, was man so täglich zu sich nimmt, viel, viel schwieriger, als ich so dachte. So. Und wenn wir dann über 100 reden, also ich meine, ich glaube, ein Brokkoli hat 9% Ballaststoffe, so. Das heißt also, wenn ich ein Kilo Brokkoli essen würde, ich meine, wer macht das schon, dann hätte ich immer noch erst 90 Gramm.
Also 100 Gramm, weiß nicht, woher das kommt, das glaube ich, halte ich für unrealistisch, ehrlicherweise.
Ja.
Also der Durchschnittsdeutsche konsumiert ja so, weiß ich nicht, 20, 23 Gramm Ballaststoffe am Tag. Der Durchschnittsamerikaner noch viel weniger, irgendwie die Hälfte.
Ja.
Also wenn wir bei 30 Gramm landen, ist das, glaube ich, schon gut. Ich glaube, die meisten, wie gesagt, sind darunter. Deswegen ist es manchmal gut, sich eben noch eine zusätzliche Ballaststoffquelle einfach in den Joghurt oder sozusagen die Nahrung zu mischen.
Ja. Also ich tue jetzt in meinen Proteinshake immer einen Teelöffel Flohsamschalen zum Beispiel.
Flohsamschalen zum Beispiel, genau. Da kann man halt auch nicht so viel dann konsumieren. Ne? Flohsamschalen quellen ja auch stark. Also,
ja, muss man schnell trinken.
Genau. Ja, zum Beispiel Akazienfaser, da könnte man jetzt relativ viel konsumieren. Ne? Weil die machen auch gar keine Magen-Darm-Beschwerden. Das ist das Gute bei der Akazie. Ja, also es ist ein natürlicher Ballaststoff, löslicher Ballaststoff, der echt praktisch kaum, also gar keine Magen-Darm-Beschwerden macht. Und das unterscheidet ihn eben nochmal von zum Beispiel Flohsamenschalen. Wenn ich
das wir hatten eine Kinderärztin hier schon mal im Podcast und die hat das auch erzählt, dass sie das immer in das Essen ihrer Kinder mit rein mischt sozusagen, dass sie die Akazienfasern dann immer so ein bisschen mit untermischt so, und die Kinder wissen gar nichts von ihrem Glück und stören sich auch nicht dran.
Genau, also es ist dann doch durchaus möglich, aber natürlich, wenn man jetzt nicht aktiv darauf achtet, wird man wahrscheinlich immer drunter bleiben.
Dann komme ich mal zum nächsten, ich hatte eben ja schon das große Buzzword Peptide, jetzt komme ich mal zum nächsten Punkt, das Mikrobiom. So, also es ist ja Wahnsinn, wie viel wir uns über das Mikrobiom unterhalten, nicht nur im Darm, sondern im Mund und auf der Haut und allen drum und dran. Und auch du schreibst in deinem Buch ja das Mikrobiom als eine Art inneren Wald. Fand ich ein sehr schönes Bild, habe ich auch wirklich noch nie vorher so gehört. Das hat mir sehr gut gefallen. Was entscheidet diesen Wald, was entscheidet dieser Wald eigentlich darüber, ob wir satt sind oder ob wir ständig Hunger haben?
Ja, das ist eine spannende Frage, die Wissenschaftler weltweit auch weiterhin beschäftigen wird. Ich glaube auch noch die nächsten Jahrzehnte, ehrlicherweise, weil es einfach…
ich hätte ja gedacht, dass es mit KI viel schneller gehen würde, aber scheinbar dann doch noch nicht.
Wer weiß, kann sein, dass es dann nur noch 5 Jahre dauert. Aber genau, also es ist, das ist deshalb so schwierig und so komplex, weil es halt einfach Billionen von Bakterien gibt im Mikrobiom, die das Mikrobiom ausmachen, aber auch nicht nur Bakterien, Viren, auch Pilze, und da sozusagen den Überblick zu behalten oder da irgendwie Schlüsse draus zu ziehen, ist super schwierig. Und was auf jeden Fall klar ist, ist, dass das Mikrobiom einen Einfluss hat auf unsere Gesundheit, ja, das ist klar, und vermutlich auch auf unsere Regulation von Hunger und Sättigung. Was wir wissen, ist, dass zum Beispiel im Ballaststoffe, ja, lösliche Ballaststoffe, als Präbiotika, ja, also wie so eine Nahrung für unser Mikrobiom sind. Mhm. Ja, das heißt, die werden im Darm, im Dickdarm fermentiert und es entstehen kurzkettige Fettsäuren. Und diese kurzkettigen Fettsäuren haben einen positiven Einfluss auf unsere Gesundheit, auf unseren Stoffwechsel auch, auf unseren Blutzuckerspiegel, auf unsere Insulinsensitivität und auch auf unsere Sättigungshormone. Sie aktivieren nämlich die Sättigungshormone. Ja, das zum einen. Dann spielt natürlich Schlaf wieder eine extrem wichtige Rolle für unser Mikrobiom. Ja, je mehr wir schlafen, umso besser. Wir wissen, Schichtarbeiter zum Beispiel, die haben oftmals auch ein gestörtes Mikrobiom, wenn man so will. Wir wissen aus Studien an Mäusen, an Ratten, dass wenn man sozusagen eine Stuhltransplantation macht von diesen Ratten, ja, dass die dann, wenn die den Stuhl der anderen Ratte kriegen, dann plötzlich extrem an Gewicht zunehmen. Also da scheint es gewisse Mechanismen zu geben, die ganz sicher eine Rolle spielen für unser Körpergewicht.
Aber ja, Entschuldigung, wenn ich da kurz einhake, weil dieses Rattenexperiment, das ist ja schon mittlerweile relativ alt, das ist ja 15 Jahre bestimmt schon her, sage ich mal so. Das, was ich aber nicht, bisher konnte mir das noch keiner beantworten und ich habe vielleicht auch nicht gut genug recherchiert, aber es ist ja tatsächlich so, dass sowohl bei den Ratten als auch bei den Mäusen das dazu geführt hat, dass eine dünne Maus, dünne Ratte dick geworden ist. Mhm. Hat es auch andersrum eigentlich mal funktioniert?
Dass man eine dicke Ratte dünn gemacht hat?
Ja.
Ich meine ja.
Okay.
Ich meine ja, da bin ich fest, aber ich glaube ja.
Okay.
Das funktioniert auch anders.
Weil wenn das so wäre, dann ist es ja spannend.
Ja. Jetzt ist es so, dass unser Mikrobiom aber schon sozusagen ab dem Zeitpunkt der Geburt sich verändert. Also es macht einen Unterschied zum Beispiel, ob wir per Kaiserschnitt oder mittels natürlicher Geburt zur Welt kommt. Das hat schon einen Einfluss auf unser Mikrobiom. Dann geht es weiter beim Stillen etc. pp. Also sagen eigentlich wahrscheinlich auch schon vorgeburtlich, dass die Ernährung wahrscheinlich auch epigenetische Einflüsse der Mutter, des Vaters sich auf unser späteres Mikrobiom mit auswirken. Aber da ist halt sozusagen die Wissenschaft noch nicht so weit, dass man sagen könnte, dieser und jener Faktor ist es, der dann dazu führt, dass wir dick werden. Sonst könnte man zum Beispiel auch bestimmte Bakterienkulturen einfach einschlucken lassen und dann ist das Problem gelöst. Aber es ist halt dann doch durchaus diffiziler als das.
Ja, ja, es ist ganz interessant. Also auch da habe ich persönlich scheinbar auch so ein Setpoint.
Ja.
Ja, weil man hat ja, also die regelmäßigen Hörer dieses Podcasts, den habe ich schon wirklich sehr oft erzählt, aber es ist tatsächlich, finde ich, immer wieder interessant. Ich habe, normalerweise brauchst du ja ein gut ausgeglichene, balancierte Firmicuten- und Bakteroiden-Verhältnis. Mhm. So. Und im Idealfall mit leichten Überhang der Bakterien. So. Und ich habe 82% Firmicuten. Das heißt, das sind eigentlich üblicherweise Leute, die sich sehr viel von kurzkettigen Kohlenhydraten ernähren und ich sag mal auch Tendenz zu Übergewicht haben. Habe ich nicht. So, und tue ich auch nicht.
Ja,
so, und da siehst du im Grunde eigentlich dann in dem Augenblick, wenn ich dann anfange, Probiotika zu nehmen, balanciert sich das aus. Und wenn ich dann eben halt nochmal einen Mikrobiomtest mache, dann bin ich pari. So, wenn ich aufhöre, bin ich wieder einmal wieder zurück auf den Setpoint sozusagen.
Aber ändert es irgendwas für dein
Nein, weil es mir auch
Leben
überhaupt nicht. Null.
Genau.
Null.
Also, das zeigt genau das, ne? Das,
also deswegen, also ich habe weder mit oder ohne quasi, also ich habe auch mit den 82% sozusagen kein Problem, weder mit Verdauung noch mit zunehmendem Abnehmen, sonst irgendwie was. Also von daher, das ist schon wirklich interessant, aber dass das immer wie so ein elastisches Gummi wieder an diese Stelle wieder zurückspringt.
So, das ist interessant, auch, ja, genau. Das ist
schon irgendwie schon
Determinanten
ganz
zu geben, ja.
Ja. Also wir sprechen ja eben halt über, in dem Zusammenhang tatsächlich mal über Probiotika. Mhm. Und du betonst in dem Buch aber eben halt die Rolle der Präbiotika. Also sprich eben halt, das wären dann ja sozusagen die die Ballaststoffe.
Ja,
oder
genau.
Also, gibt es da noch andere Präbiotika, die du in dem Sinne zusammen...
Genau, also das findet sich ja nicht nur in jetzt sozusagen... einzelnen Ballaststoffen, sondern eben im Gemüse, in unverarbeiteten Lebensmitteln am Ende. Mhm. Ja? Das heißt, viel Gemüse, ich sage immer, wenn der Wald, das Mikrobiom im Wald ist, dann braucht es halt auch eine Vielfalt, ne, mhm, an Arten. Das heißt, je bunter die Ernährung aussieht, umso besser eigentlich. Ja? Es braucht Vielfalt, es braucht Ruhe. Ja? Der Wald braucht Ruhe, um irgendwie geschützt zu bleiben. Das heißt, Schlaf, ja? Und eine wenig gestresste Umwelt, würde ich jetzt mal sagen. Also je mehr Stress wir reduzieren können, umso besser eigentlich auch für unser Mikrobiom. Ja. Ich glaube, das sind so die drei Faktoren: unverarbeitete Lebensmittel, genügend Schlaf und möglichst wenig Stress. Ja.
Also meine liebe Kollegin Sarah lacht sich immer tot, sobald ich die Kartoffel erwähne, aber ich bin ja mit Kartoffeln groß geworden sozusagen, ja, und ich bin mittlerweile wieder ein großer Fan geworden davon, sie, wenn ich sie kaufe, direkt zu kochen und dann abkühlen zu lassen.
Resistente
Stärke. Um dann Stärke, die resistente Stärke dann eben, genau, mal zu machen. Magst du vielleicht trotzdem mal für mich und die HörerInnen, ja, erklären, warum das gut ist?
Genau, also wie du sagst, es sind Kartoffeln, es kann aber auch sozusagen kalter Reis sein vom Vortag, ja, da ist auch resistente Stärke drin, oder eben viele Arten von Ballaststoffen, wie zum Beispiel Akazienfaser, ja, oder Inulin auch. Inulin findet sich auch in vielen Gemüsesorten, also in Zwiebeln, Chicorée, Topinambur, da ist überall Inulin drin. Und diese Ballaststoffe, wenn sie denn den Darm erreichen, ja, also den Dickdarm, dann werden die zersetzt, ja, und es entstehen also eine Fermentation, und daraus, aus diesen Ballaststoffen, entstehen dann kurzkettige Fettsäuren. Und diese
Das ist ja der Prozess, ja, den du gerade erzählst. Hast. Das, ja, heißt also, ich kam eigentlich, also für mich war jetzt der Punkt, dass resistente Stärke gleich Ballaststoff ist?
Genau, wenn man so will. Also Ballaststoffe sind ja auch nichts anderes als Kohlenhydrate. Ja? Okay. Also Zuckerketten, mhm, ja, die aber nicht von Darmenzymen abgebaut werden können oder zerlegt werden können, wenn man so will. Mhm. Ja? Und das ist eben der Unterschied zu anderen Kohlenhydraten. Ja. Denn jetzt normale Kohlenhydrate, wie es zum Beispiel ein Brötchen ist, die können ja sozusagen von Enzymen unseres Körpers abgebaut werden. Es wird Stärke daraus, Stärke ist gleich Zucker. Ja, aber bei Ballaststoffen, das sind eben Kohlenhydrate, die nicht durch Enzyme abgebaut werden können, ja, weil wir diese Enzyme nicht besitzen. Und diese Ballaststoffe gelangen dann eben als solche in den Darm und werden dann fermentiert, nicht alle Ballaststoffe, also unlösliche Ballaststoffe nicht, aber die löslichen vor allem. Und die werden dann aus diesem Fermentationsprozess entstehen eben dann diese kurzkettigen Fettsäuren. Und die wiederum haben Effekte auf bestimmte enteroendokrine Zellen, also Zellen im Darm, die dann wieder Sättigungshormone freisetzen. Ja, also diese Zellen gibt es auch im Dickdarm.
Okay, dann lass uns doch jetzt mal richtig so alltagstauglich werden. Ja. Du hast ja gesagt, so die Leute wollen alle das Wunderrezept haben, um dann sozusagen so schlank zu werden wie du. Und deswegen ist die Frage, wenn jemand jetzt sozusagen sein Sättigungssystem ab heute verbessern möchte, welche drei Ernährungsgewohnheiten würdest du sozusagen ihm ab sofort empfehlen?
Genau, also erstmal würde ich empfehlen, den Druck rauszunehmen. Also wenn man schon mal sagt, okay, ich will meine Ernährung umstellen, ich möchte irgendwie mehr Sättigung verspüren, ich möchte vielleicht auch Gewicht verlieren, dann ist es ganz wichtig, den Stress da rauszunehmen und den Druck. Weil kein Mensch wird von heute auf morgen irgendwie dick, kein Mensch wird von heute auf morgen dünn. Es geht halt einfach nicht so schnell. Mhm. Und wenn ich diesen Druck schon rausnehme, dann kann ich dann sagen, Stresshormone schon reduzieren, das ist schon mal wichtig. Weil dann geht auch sozusagen, das ist auch wichtig für Appetit und Heißhunger. Ja? Also sonst ist das so ein Teufelskreis, in dem sich ganz viele meiner Patienten übrigens befinden. Denn auch der soziale Druck, ja, der Druck durch die sozialen Medien auch, alle müssen jetzt schlank sein, alle müssen irgendwie Size Zero haben oder einem gewissen Schönheitsideal entsprechen, das verstärkt halt den Druck vom Individuum extrem. Und wenn man schon so in sozusagen eine Ernährungsumstellung startet, ist das denkbar schlecht. Ja. Das ist auch der Grund, warum viele auf Fastenkuren gehen, ja, wo sie dann ganz in Ruhe entspannt fasten können, abseits vom Alltagsstress. Ja, das spielt eine extrem wichtige Rolle. Wenn ich persönlichen Stress habe, privaten, familiären, beruflichen, dann sage ich immer zu meinem Patienten, dann macht das jetzt keinen Sinn, dass wir uns jetzt auf die Gewichtsabnahme fokussieren, weil es einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Also ich muss schon auch in der Verfassung sein, dass ich jetzt Zeit habe und muss mich damit zu beschäftigen, weil es einfach auch Abnehmen ist immer ein Prozess, der auch anstrengend ist. Und dafür brauche ich halt Kraft. Das ist wichtig zu wissen. Ganz unabhängig von den Tipps, die man dann gibt. Ja. Und dann ist es immer wichtig zu wissen, okay, wie sieht der Alltag aus, des Individuums? Also es gibt Menschen, für die muss Frühstück immer sein, für andere muss es nie sein. Und andere haben abends dann sozusagen ihre große Mahlzeit. Die meisten der Deutschen übrigens essen abends die Hauptmahlzeit, die größte Mahlzeit. Das ist jetzt ernährungsphysiologisch nicht das Beste, muss man sagen, weil wenn wir früh und mittags die größten Mahlzeiten konsumieren, wäre das besser für unseren Stoffwechsel. Das weiß man einfach. Ja. Das heißt, all dieses Wissen bringt mir aber nichts, wenn ich es nicht integrieren kann in meinen Alltag. Also ich esse zum Beispiel morgens auch nichts. Ich kann dann erst dann mittags was und abends halt die Hauptmahlzeit. So ist es halt einfach. Es passt am besten. Das heißt, ich muss immer gucken, wie sieht mein Leben aus? Und danach kann ich dann gucken, gut, was kann ich weglassen und was nicht. Und wenn ich jetzt dazu neige, viel zu snacken zum Beispiel, ja, weil Emotionen, Stress etc. eine Rolle spielen, dann kann ich mal versuchen, die Snacks, die vielleicht ungesund sind, zu ersetzen durch gesunde Snacks. Ja? Also wie zum Beispiel, und sättigende Snacks, wie zum Beispiel eine Handvoll Walnüsse. Ja? Die sind jetzt nicht kalorienarm, aber die enthalten viele Polyphenole, viele sekundäre Pflanzenstoffe, Fette und die sorgen dafür, dass der Blutzucker stabil bleibt. Alltagssnacks, hochverarbeitete, sorgen eben für diese hohen Blutzuckerspiegel. Dann wird Insulin ausgeschüttet, dann sackt der Blutzucker wieder in den Keller. Das heißt, ich habe diese Achterbahnfahrt des Blutzuckers. Und das ist etwas, was ich ja vermeiden möchte, weil ich dann wieder in diesen Heißhunger komme. Das heißt, regelmäßige Mahlzeiten sind wichtig, wenn ich dazu neige, Heißhunger zu verspüren. Wenn ich snacke, brauche ich Snacking-Ersatz, ob das jetzt Kaugummi ist oder weil Kaugummi kauen an sich verstärkt auch die Sättigung.
Tatsächlich.
Mhm. Mhm. Weil das Kauen an sich schon sozusagen ein Sättigungsfaktor ist. Ja.
Spannend.
Und wer Kaugummi kaut, tatsächlich gibt es ganz interessante, witzige Studien, der konsumiert dann teilweise 10% weniger der Hauptmahlzeit. Finde ich ganz interessant. Ja. Wer vorher Kaugummi kaut. Mhm. Oder eben Nüsse, also gesunde Snacks, auf die ich vorbereitet bin und die eben meinen Blutzuckerspiegel stabil halten. Ja?
Ich snacke momentan wahnsinnig gerne Karotten.
Ich auch, haben wir
also,
gemeinsam.
Finde ich super. Ja. Ich muss sagen, ich steigere das natürlich dann nochmal mehr, weil es heißt ja immer offiziell, man soll die ja mit Fett essen. Und ich finde es ja nichts schöner, als wenn man es mit Hummus dann kombiniert, ehrlich gesagt. Was dann natürlich die kalorische Belastung natürlich wieder ein bisschen nach oben bringt.
Ja, aber Hülsenfrüchte ist auch gut. Ja,
auch gut, ne?
Im Prinzip, was ich immer mache, ich kombiniere immer Karotten mit Walnüssen.
Und nimmst dadurch dein Fett dann auf. Ja.
Und das ist einfach ein super Snack. Man muss es halt, der Nachteil, man muss es halt schneiden vorher. Man muss es vorbereiten, man muss es irgendwie dabei haben.
Wobei ich glaube, ehrlich gesagt, ich bin da mittlerweile so ein bisschen schmerzfrei geworden, weil ich kaufe mir da einfach diese Bio-Karotten sozusagen dann einfach wirklich so, ganz normal im Supermarkt, ehrlich gesagt, so, das gibt es dann eben halt dann wirklich fertige, gewaschene Bio-Karotten, die esse ich halt so mit Haut und Haaren.
Genau, das ist wahrscheinlich auch nicht schlecht. Also genau, das ist perfekt.
Ich denke ja immer wieder so, weil wir wissen ja sozusagen, dass das Vitamin B12 ja auch nur durch letztendlich ein bisschen Dreck entstanden ist sozusagen so. Und von daher denke ich mir so, weil
ein bisschen
Dreck kann gar nicht schaden.
Nee, vor allem als Kind nicht, ne? Für das Immunsystem und so. Genau, ja.
Ich möchte mal eine Geschichte erzählen in dem Zusammenhang. Ich bin schon, sage ich mal sowas, früher sehr zuckersüchtig gewesen. So. Das heißt also, wenn ich ein Stück Schokolade gegessen habe, das war immer so dieses typische. Da gab es mal eine Fluggesellschaft, die es heute nicht mehr gibt, die hat immer so Herzen verteilt, wenn man rausgegangen ist. Und wenn ich dann dieses eine Stück Herz gegessen habe, dann hätte ich danach dann irgendwie sonst was getan, um noch mehr davon zu bekommen. So, also es war immer wie so ein Motor, der dann gestartet wurde, so bei mir. Und das habe ich tatsächlich ein Stück weit überwunden durch durch Hafertage. Das heißt also, ich habe wirklich dann morgens, mittags, abends so ein Porridge gegessen so und dann in verschiedenen Varianten, so morgens mit ein bisschen Blaubeeren, mittags mit Nüssen, abends dann mit Brühe aufgekocht statt mit Wasser und das habe ich über, ich glaube, 3 Tage gemacht so. Und danach war ich von dieser Zuckersucht so ein bisschen befreit. Mhm. Das heißt, also danach war das weg. Und das finde ich ganz interessant, weil du schreibst ja auch tatsächlich in deinem Buch, dass eben halt das Beta-Glucan, was ja dann in dem Hafer sehr stark drin ist, dass das eben halt auch eine stark regulierende Wirkung hat.
Ja,
also kannst du das auch medizinisch sozusagen dann auch verstehen, also bestätigen sozusagen, ja, dass dieser Effekt dann eingetreten ist?
Ja. Also, du hättest wahrscheinlich auch einfach fasten können, ja, ich glaube, es wäre dann derselbe Effekt gewesen, ja, also, aber du hast es klug gemacht, indem du halt Haferflocken, also eine Ballaststoffquelle konsumiert hast. Das machen wir auch häufig tatsächlich bei Patienten mit extrem hohen Blutfetten, mit extrem hohen Triglyceriden. Da machen wir sogenannte Hafertage. Da machen wir nichts anderes als das, was du hier gerade beschreibst.
Da hatte ich es auch. Also ich hatte es auch von den Diabetologen dann auch tatsächlich genommen. Und aber tatsächlich eben halt, weil ich gelernt hatte, dass dieses Beta-Glucan eben halt tatsächlich eine gute insulin-normalisierende Wirkung hat.
Es verbessert die Insulinsensitivität. Also gerade bei Patienten, die zum Beispiel nicht nur hohe Blutfette haben, sondern einen extrem hohen Insulinbedarf, zum Beispiel bei Typ-2-Diabetes-Patienten, die extrem viel Insulin spritzen müssen, die machen wir dann 3 Tage Hafertage und dann brauchen die nur noch die Hälfte der Insulindosis. Ja? Und Hafer ist jetzt eine Option. Man könnte sozusagen auch fasten, aber es ist natürlich dann nochmal etwas schwieriger. Aber um von dieser Zuckersucht, wie du es nennst, wegzukommen, ist natürlich so ein radikaler Schritt effektiv. Ja? Ganz klar, man muss einfach darauf verzichten und das ist halt, es erfordert halt Disziplin. Ich weiß nicht, wie es dir damit ging, ob es das immer ohne Probleme war. Aber ich kann mir vorstellen, für viele.
Ich finde, diese 2-3 Tage ist ja schon okay, ehrlich gesagt. Und gerade dadurch, also ich habe ja da kein Abnehmziel gehabt, deswegen, es gab am Frühstück schon viel Blaubeeren dabei. Mittags habe ich das Ganze dann irgendwie nochmal ein bisschen mit Zimt gepimpt und das abends mit der Brühe war auch okay, ehrlich gesagt. Also ich fand es nicht so schlimm, ehrlich gesagt.
Viele meiner Patienten schaffen das gar nicht, das durchzuhalten tatsächlich.
3 Tage nicht?
Ja.
Nee. Krass.
Die brechen dann schon nach Tag 1 ab und sagen, das geht nicht, auf keinen Fall. Das heißt, auch das ist individuell verschieden. Ne? Also vielen fällt das schwer tatsächlich. Und deswegen würde ich immer empfehlen, das schrittweise zu machen. Ja. Ich glaube, so Radikalkuren, das ist für viele Menschen ist es möglich, gerade so Hafertage, das ist ja sozusagen so ein Zwischenschritt, den man gehen kann. Das heißt, man verzichtet nicht komplett auf Nahrung, aber man schränkt sich halt ein, ja, und kann sich das vielleicht noch mit Obst und Brühe sozusagen aufpimpen, den Hafer. Aber jetzt so radikale Fastenkuren, die viele auch sozusagen der Patienten versuchen, führen halt oftmals zu Heißhungerattacken und dann sozusagen zum Gegenteiligen, nämlich zu, wieder Gewichtszunahme. Und das ist einfach schwer durchzuhalten. Das heißt, ich würde immer versuchen, es ist immer ein Prozess, es ist immer eine Reise, ein Marathon, kein Sprint, immer wieder neue Schritte zu gehen oder sozusagen nochmal einen Schritt weiter zu gehen, Ernährungsgewohnheiten Schritt für Schritt umzustellen, weil das fällt eigentlich den meisten, ist es gut in den Alltag so integrierbar.
Mhm. Ja. Wir haben jetzt ja schon über ganz viele Sachen gesprochen. Würdest du sagen, es gibt noch einen Denkfehler, den wir noch nicht angesprochen haben beim Abnehmen, den du bei deiner Arbeit immer wieder siehst?
Ja, ich glaube, und das hattest du ja kurz angesprochen, also was ich häufig erlebe, ist, viele Patienten kommen, weil sie haben dann davor auch schon den Hausarzt etc. andere Ärzte besucht, weil sie einfach frustriert sind, ja, von ihrer Abnehmreise. Ja, also viele haben schon Diäten versucht, alles mögliche, Brigitte, Kohl etc., gibt's unzählige.
Die magische Kohlsuppe, ja, kenne ich auch.
Und es hat alles nichts gebracht. Und wenn man dann so ein bisschen fragt, hey, seit wann besteht eigentlich das Übergewicht? Sagen ganz viele, ja, ich war als Kind schon oder als Jugendliche hatte schon angefangen, dass ich leicht übergewichtig war. Und dann begleitet die Patienten das schon seit 20, 30, 40 Jahren. Ja. Und natürlich ist der Frust dann groß, die Frustration, die sich über die Jahre aufgebaut hat. Und der Wunsch nach einer schnellen Änderung ist da. Und ich glaube, da muss man auch realistisch sein. Und das versuche ich auch mal dem Patienten zu vermitteln, es geht nicht von heute auf morgen. Ja. Und je mehr die Patienten sich da sozusagen den Druck machen, es könne doch so sein, umso unwahrscheinlicher ist es, dass es dann auch funktioniert. Also man muss schon wirklich, um 20, 30 Kilo abnehmen zu wollen und auch zu können, muss man auch schon mal ein, zwei, drei Jahre einplanen unter Umständen, ja. Und das dauert dann. Und das ist echt frustrierend auch. Und es gibt, es geht nicht immer, die Gewichtskurve geht nicht immer nach unten, so ist es leider. Sondern die kann auch mal wieder nach oben gehen. Und
es gibt auch immer so Plateaus gerade. Genau. Bei so massiv adipösen Menschen weiß ich das, dass es da dann dazu führen kann, dass es eben halt immer mal wieder so eine Plateauebene gibt, dann vielleicht sogar ein Stück wieder nach oben, obwohl man eben halt eigentlich sogar noch weiter die Kalorien reduziert und dann häufig dann, aber wenn dieses Plateau dann durchbrochen ist, dann wieder so ein Absacker dann kommen kann, ne?
Ja, und es kommt natürlich darauf an, welche Abnehmmethode ich wähle. Ja, ob ich jetzt sozusagen Lebensstilintervention mache, also jetzt Ernährungsumstellung, mehr sportliche Aktivität, dann habe ich natürlich nicht dieselben Effekte, die ich erzielen kann mit Medikamenten oder sogar mit bariatrischen Operationen, also mit Magenverkleinerung. Dementsprechend muss ich, je nach Methode, die ich wähle, die aber auch immer ärztlich begleitet werden sollte, dann auch realistische Ziele haben. Ja.
Das habe ich mich gefragt, entschuldige, wenn ich da kurz einhake, aber dieses Thema Magenverkleinerung, das ist ja, sag ich mal, deutlich mehr gang und gäbe. Früher gewesen hatte ich das Gefühl, als jetzt heute, wo es eben halt diese Abnehmspritzen gibt. Ist das so oder hat sich da eigentlich nicht so viel verschoben?
Ja, wir führen es natürlich relativ häufig immer noch durch. Das hängt aber maßgeblich vom Ausgangs-BMI ab, ja, also sozusagen vom Körpergewicht. Wir haben teilweise Patienten, die wiegen 250, 270 Kilogramm und sind ans Bett gefesselt, also die können gar nicht mehr aufstehen. Bei so jemandem jetzt zu sagen, jetzt machen wir mal eine Lebensstilintervention oder jetzt fangen wir mal an mit der Abnehmspritze, das ist nicht erfolgsversprechend. Ja. Weil man muss auch mal realistisch bleiben, mit Abnehmspritzen kann man mit den aktuell verfügbaren, es werden jetzt mehr und mehr auf den Markt kommen, mit denen ich dann auch teilweise 25-30% Gewicht verlieren kann. Aber mit den aktuell verfügbaren kann ich im Schnitt 15-21% des Körpergewichts verlieren. Ja. Mit Lebensstilinterventionen kann ich im Schnitt 5-10% des Körpergewichts verlieren. Und mit bariatrischer Operation kann ich 25-30% des Körpergewichts verlieren. Und je mehr Alternativen wir haben, medikamentöse Alternativen, umso weniger wird natürlich die bariatrische Operation im Vordergrund stehen. Nur im Moment ist es so, dass gerade Magenverkleinerung, Sleeve-Gastrektomie, wie wir das auch bezeichnen, also Operationen, die dem Gewichtsverlust dienen, von der Kasse übernommen werden, im Gegensatz zu medikamentöser Therapie bei Adipositas. Die wird aktuell nicht erstattet von den Krankenkassen. Und das heißt, ganz viele Patienten haben dann, die auch nicht die finanziellen Mittel haben, hunderte von Euro pro Monat auszugeben, haben dann nur die Option der bariatrischen Operation. Das muss ich mir vorstellen, ne? Das heißt,
Wahnsinn.
Das wird sich vielleicht umkehren, wenn das auch erstattet wird von den Krankenkassen, wie es zum Beispiel in Großbritannien, UK der Fall ist. Da wird es ja unter bestimmten Bedingungen auch schon übernommen, die Therapie mit Abnehmspritzen über 2 Jahre. Das ist bei uns noch nicht der Fall. Da wird sich hoffentlich was tun in den kommenden Jahren, aber vielen bleibt dann auch nur die Operation. Ne?
Lass uns trotzdem nochmal dieses Thema Abnehmspritze. Ich möchte es einmal nochmal, weil wir reden ja letztendlich über dieses ganze Thema der Sättigungshormone in dem Zusammenhang auch. Wenn wir jetzt wirklich sagen, das macht für jemanden Sinn oder andersrum, lass uns doch mal, wenn sich jetzt hier jemand von unseren Zuhörern fragt, Mensch, vielleicht soll ich es auch mal ausprobieren, weil ich finde es so interessant, du hast es auch kurz angesprochen, dass es natürlich jetzt auch mittlerweile immer mehr auch positive Daten dazu gibt, dass es eben halt auch eine positive Wirkung auf verschiedene Organe hat. So, das heißt also rein aus Longevity-Sicht sozusagen fängt es ja an, jetzt auch einen gewissen Hype zu geben, dass auch Menschen, die überhaupt gar kein Gewichtsproblem und auch kein Diabetesproblem haben, anfangen es zu nehmen, weil es ja scheinbar eine protektive Wirkung fürs Herz und für die, ich glaube, die Leber auch
und die Niere.
Und die Niere eben halt hat und deswegen ist das jetzt auf einmal so ein Longevity Hype. So. Und jetzt möchte ich mal von dir, aus deiner Expertise wissen, wer von unseren ZuhörerInnen sollte denn jetzt über das Thema nachdenken?
Genau, also wir bieten es immer dann an, wenn man Lebensstilinterventionen schon ausprobiert hat oder weiterhin durchführt. Das ist eigentlich, die Bedingung ist immer, dass man Ernährungsumstellung und sportliche Aktivität durchführt. Und wenn das dann nicht greift, das ist diese erste Therapiesäule, der Adipositas, dann wäre die zweite Therapiesäule die Medikamente, also die Abnehmspritzen und die dritte dann die OP. Und die erste, beziehungsweise die zweite baut immer auf der ersten auch auf. Also Bedingung für die Abnehmspritze ist eigentlich, dass man schon auch auf die Ernährung achtet und sportliche Aktivität betreibt. Das ist Schritt eins. Man kann es nicht sagen, ah ja, ich gehe jeden Tag zu einem Fastfood-Laden meiner Wahl und möchte aber jetzt trotzdem 30 Kilo abnehmen, möchte aber trotzdem meine Burger und meine Pommes konsumieren. Also wer das sagt, der kriegt von mir zumindest keine Abnehmspritze, denn das bringt dann auch wenig. Ja, also das heißt,
ja, ich finde es in dem Zusammenhang ganz interessant, weil ich sage ja tatsächlich, also entschuldige, wenn ich das jetzt so grob vereinfache, aber häufig sind ja Menschen auch in ein Übergewicht gekommen, weil sie sich vielleicht nicht ideal ernährt haben, sage ich mal, und ihr Lebenstier nicht ideal war. Jetzt kommt diese Abnehmspritze, die dazu sorgt, dass das Hungergefühl weggeht und dann fangen sie an, von ihrer schlechten Ernährung weniger zu essen. So, dadurch, also ich stelle hier einfach mal eine These. Ich stelle jetzt einfach mal eine These auf, weil man hat ja diese Zahlen in den Veröffentlichungen gesehen, dass der Muskelabbau häufig doppelt so hoch ist wie bei einer normalen Diät. So, und meine These dazu ist ja, dass die Makronährstoffdichte sich natürlich verändert, weil wenn ich jetzt sozusagen nicht nur sozusagen einfach von dem schlechten Ernährung weniger essen würde, sondern auch eine Ernährungsumstellung machen würde, die dann dafür sorgen würde, dass da die Proteindichte erhöht wird zum Beispiel, dass das dann nicht unbedingt der Fall sein müsste. Matcht sich das mit deinen Beobachtungen?
Ja,
oder?
Also es gibt da auch ganz interessante Daten zu und deswegen, also erstens muss man sagen, alle Studien, die durchgeführt wurden, wurden immer mit Abnehmspritzen, wurden immer on top auf Lebensstilinterventionen durchgeführt.
Okay.
Also der Effekt, von dem wir sprechen, 15-21% unter der Maximaldosis dieser Therapien, ist immer sozusagen zusätzlich zu einer Lebensstilintervention.
Okay.
Also ohne diese körperliche Aktivität, ohne diese Ernährungsberatungen, wäre dieser Gewichtseffekt vermutlich nicht aufgetreten. Ja. Das muss man aber dazu sagen. Ja, genau. Das heißt, das war immer Basis für alle diese Studien, für diese Interventionsstudien. Zweitens ist es so, dass wir wissen, dass wenn man zusätzlich zu diesen Abnehmspritzen sich proteinreich ernährt und körperliche Aktivität betreibt, dass dann der relative Muskelschwund deutlich geringer ist. Und wir verlieren immer Muskelmasse, wenn wir abnehmen, aber der ist deutlich geringer, als wenn ich das nicht mache, wenn ich mich nicht proteinreich ernähre und wenn ich weniger körperliche Aktivität, also Krafttraining zum Beispiel, dann mache. Das heißt, dann hätte ich nämlich deutlich mehr Muskelmassenverlust. Und das wollen wir verhindern. Wir wollen ja Fettmasse verlieren.
Ja.
Ja. Das heißt, das ist eine weitere Rationale dafür, warum ich das auch brauche. Das heißt, natürlich können wir das nicht, überwachen wir das nicht mit Kamera bei unserem Patienten und schauen, hey, wie oft macht der Sport und wie ernährt er sich jetzt ganz genau. Aber es muss zumindest so sein, dass die Patienten darüber aufgeklärt sind, was bedeutet das überhaupt gesunde Ernährung, auf was muss ich achten, dass ich auch auf meine Mikro-Makro-Nährstoffe achte und dass ich mir auch körperlich dass ich körperlich aktiv bin, das ist schon Bedingung für diese Spritzen. Bei einigen Patienten geht das auch nicht, weil die sind an den Rollstuhl gefesselt oder die sind so schwer herzkrank, dass sie es gar nicht können. Ja, oder haben Arthrose in den Gelenken und so weiter. Da kann man sich dann natürlich auch nicht
bewegen. Nein,
und
es gibt ja auch ganz viele Gründe dafür. Ich hatte jetzt gerade ein Gespräch mit der Daniela Kikowski genau darüber, dass das nicht ist, dass dicke Menschen automatisch undiszipliniert oder dumm oder sonst was werden. Also das möchte ich auch gar nicht, dass das jetzt so rüberkommt, sondern ganz im Gegenteil. Das sind eben halt ganz viele Faktoren, die da eben halt zusammenspielen, für die in den meisten Fällen auch die Leute jetzt irgendwie auch nicht die Schuld tragen. Also das finde ich ja sowieso immer schwierig, wenn man dann im Zusammenhang mit jeglicher Art von Erkrankung irgendwie mit einer Schuldzuweisung arbeitet. Da tendieren wir Deutschen ja immer so ein bisschen dazu.
Vor allem bei Übergewicht, ehrlicherweise.
Und vor allem bei Übergewicht, genau. Und das ist natürlich das, was du auch sagtest. Also gerade auch diese Setpoints, die dann teilweise in der Jugend ja auch schon gesetzt werden, die machen es natürlich dann auch wirklich sehr, sehr schwer. Ja. So. Nichtsdestotrotz, also mich hat eben halt diese diese Werte am Anfang fand ich so schockierend und ich habe versucht, eben halt einen Grund dafür zu finden, warum der Muskelabbau angeblich doppelt so hoch ist wie bei normalen Diäten.
Also das glaube ich, es ist wahrscheinlich proportional, weil man einfach mehr sozusagen Fettmasse auch verliert man auch dementsprechend sozusagen proportional mehr Muskelmasse, als wenn man jetzt sozusagen eine Lebensstilintervention macht. Ja. Aber der Anteil dazu, also das Verhältnis ist relativ gleich, das ist auch bei der bariatrischen Operation nicht viel anders als bei Medikamenten. Okay. Ja, das heißt, wir verlieren immer Muskelmasse, wir verlieren immer auch Wasser, wir verlieren immer auch Fett, ja, und wir wollen natürlich den Fettanteil erhöhen und das können wir durch proteinhaltige Ernährung und durch Krafttraining. vor allem ermöglichen. Und für wen ist es jetzt indiziert? Für jemanden mit einem Body Mass Index von mindestens 27 plus zwei weiteren Erkrankungen, wie zum Beispiel Bluthochdruck und Diabetes oder Bluthochdruck und erhöhte Blutfette, ja, dem kann ich das geben, oder ab einem Body Mass Index von über 30 ohne weitere Komorbiditäten. Das ist sozusagen die Indikation für diese Therapie. Wenn jemand jetzt einen Typ 2 Diabetes hat, dann kriegt das auch unabhängig vom Körpergewicht, ja, je nach Langzeitzuckerspiegel, das sind die Indikationen. Ja. Und dann kriegt man es auch von der Kasse, wenn man Typ 2 Diabetes hat, kriegt man es von der Kasse erstattet. Wenn man keinen hat, sondern nur Übergewicht und Adipositas, muss man es aktuell noch selber bezahlen, braucht aber ein Rezept dafür.
So, und wenn ich jetzt aber zu dir kommen würde und sagen würde, so, ich habe gehört, das ist gut fürs Herz und für die Nieren und für die Leber und deswegen will ich das jetzt auch haben, dann
würde ich sagen, du hast ein BMI von unter 27, kannst du nicht verschreiben. Es ist kein Lifestyle-Medikament. Es gibt sicherlich Ärzte, und ich weiß auch, dass es inflationär verschrieben wird in diversen Städten in Deutschland auch, dass das viele einfach inflationär nutzen. Und theoretisch kann es jeder Arzt verschreiben. Ja? Wir machen es nicht. Also es ist, wie gesagt, kein Lifestyle-Medikament, sondern es hat eben auch Nebenwirkungen. Darüber muss man aufklären, man muss das monitoren und wir setzen das wirklich nur bei der Indikation ein.
Wenn die Hörerinnen und Hörer aus dieser Folge eine Sache mitnehmen sollten, die sie ab morgen verändern sollten, was wäre das?
Dann würde ich sagen, das Leben soll immer noch schön sein, ja. Das heißt, sich nur auf den Gewichtsverlust zu fokussieren, ist sicher nicht die Lösung für alle Probleme, ja. Das heißt, wenn man gesund abnehmen möchte, dann braucht man Zeit, dann braucht man Kraft und möglichst wenig Stress und möglichst viel Schlaf, dann kann man in diesen Prozess gehen, der aber sicherlich immer anstrengend ist, jede Veränderung, gerade Gewicht zu verlieren. Wir gehen immer in eine Art Körperkampf, weil unser Körper sich immer versucht, Energiereserven weiterhin zu speichern und kämpft auch dafür. Dafür brauchen wir die Kraft und wenn man das möchte, dann ist es möglich. Ich würde immer empfehlen, zu einem Spezialisten zu gehen, der sich damit auskennt. Dafür braucht man auch keine extra Gebühren zahlen. Das ist also eine kassenärztliche Leistung. Ja, was es eben nicht ist, ist das Medikament. Also die Abnehmspritzen sind aktuell leider noch nicht. Aber man braucht jetzt nicht zu irgendeinem Privatarzt gehen, sondern man kann sich an Adipositaszentren wenden, man kann sich an Internisten, an Endokrinologen wenden und am besten Ernährungsmediziner und dann in den begleiteten Prozess gehen, aber ohne Druck und auch mit der richtigen Erwartungshaltung, nämlich dass es einfach dauert, bis das Wunschgewicht erreicht ist.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, bitte.
Ich möchte natürlich jetzt an dieser Stelle allen das Buch Die neue Wissenschaft vom Sattsein ans Herz legen. Es ist eben halt, wie man jetzt gerade gemerkt hat, kein Diätplan, sondern wirklich ein verständliches Erklärbuch darüber, wie Hunger und Sättigung wirklich funktioniert. Und es ist eben halt nochmal deutlich mehr drin, als wir heute jetzt in diesem Gespräch besprochen haben. Deswegen, wenn man wirklich da tief einsteigen möchte und dann idealerweise dann auch zu seinem Ideal- oder Wunschgewicht dann etwas näher hinkommen möchte, dann ist das auf jeden Fall die richtige Literatur und es ist im Gräfe und Unser Verlag erschienen. Hast du eigentlich ein Lieblingssupplement?
Ja, mit Supplements bin ich mal ein bisschen kritisch, weil ich immer denke, es gibt keine Kapsel, keine Tablette auf der Welt, die jetzt als Ersatz für schlechten Schlaf dient oder eine schlechte Ernährung aufwiegen kann. Aber was ich selber sozusagen als Nahrungsergänzung konsumiere, ist eben Akazienfaser und Aronia-Beeren. Aronia-Beeren-Pulver, ja, weil die Akazienfaser eben als löslicher Ballaststoff super gut verträglich ist und als Ballaststoffquelle dient und die Akazienfaser und die Aronia-Beere, vor allem die Schalen dieser Beeren, ja, sehr, sehr viele sekundäre Pflanzenstoffe haben und noch mehr eigentlich als Walnüsse und Walnüsse haben schon sehr viel und diese sekundären Pflanzenstoffe sind einerseits gut für unser Mikrobiom, andererseits gut für Entzündungen aller Art. Wir haben antioxidative, antiinflammatorische Eigenschaften und eben auch für den Stoffwechsel sehr gut. Also haben einen Effekt auf die Blutfette und deswegen konsumiere ich das.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde es mir sehr helfen, wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify hinterlasst. Damit ihr nichts verpasst, abonniert unseren Newsletter. Dort geht es nicht nur um diesen Podcast. Meistens stellen wir euch da ganz neue Produkte vor, zu denen es dann auch immer einen Einführungsrabattcode gibt, der aber nur 24 Stunden gültig ist. Und das wäre ja blöd, wenn man das verpasst. Also, den Newsletter findet ihr unter www.sunday.de/newsletter.